ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, was ist denn das? Da kocht meine Frau daraus ein leckeres Süppchen.
Guck dir nur dieses schöne Huhn an. Damit wünsche ich viel Spaß.
Die Geschichte eines Huhns, Lebensansichten eines Huhns, jetzt im Kino zu sehen von Györgyi Palfi, sehr origineller Regisseur aus Ungarn. Und das Huhn, das spricht nicht, das Huhn ist wirklich ein Tier. Es wird nicht vermenschlicht, aber natürlich sprechen die anderen Figuren, die menschlichen Figuren. Es ist eine sehr raue Welt, in die dieses Huhn hineingerät. Über diesen außergewöhnlichen Film werden wir reden in dieser Sendung. Wir freuen uns sehr in der zweiten Stunde auf ein Gespräch mit Sandra Wollner, mit der Regisseurin und mit ihrer Hauptdarstellerin, mit der überragenden Birgit Minichmayr, mal wieder bei 12 Uhr mittags zu hören. Every Time ist eine feinfühlige Studie der Trauer. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich erinnere mich wirklich genau daran, es war eine Sensation. 2002, eine Überraschung, ein Hit. Und zwar war der Regisseur erst 28 Jahre alt aus Ungarn, der Regisseur Györgyi Palfi. Und sein Debütfilm Huckle, das Dorf, hat die Filmwelt mit dieser Mischung aus Natur- und Dokumentarfilm wirklich fasziniert. War auch die ungarische Oscar-Einreichung übrigens. Und es war eine Meditation auch über das Dorfleben. Hat mich sehr fasziniert, dieser Film. Habe ihn nie vergessen. Dann wurde es in den letzten 10 Jahren ein wenig ruhiger um diesen Regisseur. Und jetzt kommt sein neues Werk, auch wieder eine sehr originelle Schöpfung, in die Kinos, Lebensansichten eines Huhns. Grüß erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann, der ihn ja getroffen hat, den Regisseur. Hallo Jörg.
Hallo Knut.
Also Huckle war damals wirklich ein absoluter Kracher, nicht unvergessen. Merkwürdig, wie manche Filme dann doch so hängen bleiben. Jetzt gibt's ja, und wir haben jetzt hier erneut einen sehr originellen Film, hier vor allem tierische Helden, vor allem ein Helden, also eine Heldin, nämlich diese Henne. Nun gibt's ja ganz viele Filme mit Tieren, die dann auch vielleicht sogar vermenschlicht werden, oft wenden die sich an Kinder. Was würdest du sagen, also ich persönlich finde Hühner jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, nicht so ausdrucksstark. Wie kommt man auf so eine Idee und trägt ein Huhn wirklich einen ganzen Film?
Naja, es beginnt ja mit einer ganz aufregenden Geburtsszene, die man, glaube ich, so im Kino auch noch nicht gesehen hat. Man sieht wirklich in einer absoluten Großaufnahme ein Ei, das von einer Henne herausgepresst wird. Das dauert auch eine Weile. Dann fällt dieses Ei auf ein Fließband und man denkt, man ist plötzlich im Dokumentarfilm gelandet, weil es beginnt mit dokumentarischen Szenen aus einer Hühnerfabrik. Und dann sieht man so ein schwarzes Küken unter tausenden Gelben. Und dann wird zum Zeitsprung ein großes schwarzes Huhn, begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in ein abgelegenes griechisches Dorf, denn Jörg Palfi hat diesmal in Griechenland gedreht. Ja. Warum, sagen wir vielleicht noch später. Und dann beginnt fast so ein zweiter Film. Und das ist zunächst erstmal sehr beeindruckend, wie fotogen so ein Huhn ist. Insgesamt 8 Hühner haben dieses eine Huhn gespielt, das wie in einem Art Roadmovie viele Abenteuer erlebt, auch gejagt wird, sich immer wieder retten kann. Und ohne einen Tiertrainer ging das natürlich nicht, erzählte mir der Regisseur Jörg Palfi. Zusammen mit meiner Stammautorin Zsófia Rutkai stellten wir uns vor, wie sich Hühner in gewissen Situationen verhalten würden. Als wir dann mit dem Kameramann Georgos Karvelas uns zusammengesetzt haben, entwickelten wir das weiter. Wir erzählen ja eine Geschichte und versuchten uns dabei in die Hühner hineinzuversetzen und wollten verstehen, was ein Huhn alles tun könnte. Und dann sah es in der Praxis meist wirklich so aus, dass die Hühner vor der Kamera genau das machten, um das wir sie gebeten hatten. Und zusammen mit dem Kameramann hatten wir uns auch die richtigen Einstellungen ausgedacht und auf sie vorbereitet, und wir verlangten von den Hühnern auch nicht zu viel. Es kam wirklich nur ganz selten vor, dass der Tiertrainer uns sagte, das kann ein Huhn nicht machen.
Jörg, das wollen wir auch nicht zu viel verraten, aber vielleicht doch so viel, man erwartet vielleicht etwas anderes. Also ich finde ja definitiv, ist das kein Film für Kinder, und obwohl er eine Heiterkeit hat und auch einen eigenen Humor und dieses Huhn ja auch wie hinreißend ist, oder diese 8 Hühner, die das Huhn dann verkörpern, es ist ein sehr ernsthafter Film, und er wird doch immer ernster.
Ja, und Jörg Palfi macht genau das, was er schon in Huckle damals gemacht hat. Er lullt uns erstmal ein und dann überrascht er uns, in diesem Fall mit doch ziemlich harten Szenen. Aber er verliert eben dieses Huhn auch nie aus den Augen. Und er hat auch ganz bewusst diese Dramaturgie gewählt. Das war so gewollt. Wenn man wie ich nur noch selten einen Kinofilm dreht, dann will man von wichtigen Dingen erzählen. Der Zuschauer sollte dieses Tier ins Herz schließen, sich mit dem Huhn auf die Reise begeben. Wir gaben uns viel Mühe, eine Verbindung zwischen dem Zuschauer und der Hauptfigur aufzubauen, in diesem Fall einem Huhn, für das wir Sympathie erwecken wollten. Dann jedoch fordern wir den Zuschauer heraus. Eigentlich zerstören wir diese sorgfältig aufgebaute Beziehung und zwingen die Zuschauer, eine Wahl zu treffen. Für mich ähnelt das sehr stark an Huckle. Dann Denn auch dort habe ich immer gesagt, dass man sich Hooker nicht passiv anschauen kann. Der Zuschauer muss in beiden Filmen mitarbeiten.
Ja, es sind also zwei Ebenen, nicht? Wir haben immer die Perspektive des Huhns. Die Kamera nimmt ja auch die Perspektive ein und wir verstehen im Wesentlichen nur das, was das Huhn versteht. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel am Anfang. Und dann gibt es eben die Ebene der Menschen. Geht das für dich gut zusammen? Die Menschen sprechen ja, da gibt es ja auch richtig Dialog.
Pfeiffer macht das schon sehr geschickt, weil er mehrere Filmgenres sehr spielerisch miteinander verknüpft. Das Tierfilm, bisschen Action ist dabei, es wird politisch, es ist auch ein Naturfilm die ganze Zeit. Und das erinnert immer wieder auch an Hookler, da schließt sich auch ein Kreis. Und György Pálffy hat eine sehr interessante Einstellung, wenn es so um das Verhältnis zwischen uns Menschen, Pflanzen und Tieren geht. Ich habe mich schon immer für Welten interessiert, die nicht nur mit Menschen zu tun haben. Das ist mit der Erkenntnis verbunden, dass der Mensch in einem größeren Ganzen existiert, indem an erster Stelle die tierische stehen, dann die Pflanzen und danach die Steine. Aber es gibt zwischen ihnen keine Rangordnung, keine Reihenfolge oder Ähnliches. Ich zeichne also eigentlich die Existenz des Menschen nach, versuche, den Blickwinkel ein wenig zu erweitern und wage mich dabei auch an Tiere heran.
Jörg, also ist ja auch die Geschichte eines Außenseiters oder einer Außenseiterin. Diese schwarze Henne ist ja überall erstmal ganz fremd und muss sich durchschlagen. Ist übrigens auch sehr klug und sehr gerissen. Fand ich auch interessant. Das Huhn hat eine richtige Persönlichkeit, ohne dass es zum Menschen wird. Ich frag dich natürlich jetzt, wie, du merkst schon, ich persönlich bin sehr beeindruckt von diesem Werk. Aber wie ging es dir? Also hat dich diese Konstruktion, hat dich diese Idee überzeugt?
Ja, hat mich auf jeden Fall überzeugt, weil das ist sehr rasant gefilmt, es ist sehr dynamisch, es ist sehr spannend, denn wirklich niemand will dieses Huhn haben. Es muss sich immer wieder behaupten, es wird, wenn zum Beispiel mal in einem Laden landet, also auch bösartig verjagt. Und weil du von Hühnern gesprochen hast, Pálffy meinte dann auch, naja, ein Huhn steht so auf der untersten Ranglinie, ne? Wir haben immer Hunde, Katzen, die sind süß, die haben Namen, ein Huhn kriegt nie einen Namen. Und er ist Ungar und er hat ganz bewusst diesen Film jetzt in Griechenland drehen müssen eigentlich, weil er unter Orban kein Geld bekam. Und da hat er sich so eine universale Geschichte ausgedacht. Und weil es eben Griechenland war, hat er versucht, eben auch diese griechischen Probleme mit einzubeziehen. Da gibt es natürlich das Problem der Migration, das in diesem Film eine Rolle spielt. Es geht ja um so einen apathischen alten Mann, der so auf seinem Land lebt. Vielleicht sollten wir nicht mehr verraten, weil es dann für den Zuschauer auch überraschend ist, was da passiert. Und man kann aber vielleicht so viel sagen, dass der Film so eine Art tierisch-menschliche Tragikomödie ist, dabei immer originell bleibt. Übrigens auch eine ganz tolle Geräuschkulisse hat, ganz tollen Soundtrack. Auch der Ton ist plötzlich hier sehr wichtig, aber die Bilder, das sind natürlich die, die einen besonders beeindrucken.
Schön, dass du auch nochmal diese Soundebene mit betont hast, denn die ist wirklich auch sehr wichtig für diesen Film. Lebensansichten eines Huhns, also wir haben es gehört, ein sehr ernsthafter Film, eine kluge Reflexion, ja auch über unseren Umgang mit diesen Mitgeschöpfen, mit den Hühnern, die man doch oft sehr von oben herab betrachtet, da würde ich mich jetzt gar nicht ausschließen. Und vor allem, und das kann man vielleicht schon andeuten, Jörg, vielleicht erweisen sich irgendwann diese gequälten Mitgeschöpfe als die Überlegenen innerhalb der großen Schöpfung. Aber das kann man ja alles ganz persönlich in diesem Film sehen und dann darüber nachdenken. Ich danke dir, Jörg.
Sehr gerne, Knut.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über ein Serienphänomen, das es sogar in die Halbzeitpause des WM-Finales geschafft hat. Jason Sudeikis stand auf dem Rasen, der Schauspieler, der Ted Lasso spielt. Und da hielt er eine kleine Motivationsrede und kündigte Justin Bieber an. Dass eine fiktive Serienfigur bei der größten Sportveranstaltung der Welt auftaucht, zeigt wohl ziemlich gut, welchen Stellenwert Ted Lasso inzwischen hat. Seit dieser Woche nun gibt es die vierte Staffel der Serie Ted Lasso auf Apple TV Plus. Und Anna Woll, natürlich erstmal herzlich Grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Ist ein Riesenfan von Ted Lasso, hat also die vier Folgen gesehen und kann mich jetzt erstmal richtig aufklären. Was ist denn nun mit diesem Phänomen eigentlich los? Ich sage ja schon, gehört habe ich es mal immer so, aber im Prinzip ist der Hype an mir vorbeigegangen. Wird sich jetzt ändern.
Ja, ich hoffe und mich wundert das auch tatsächlich, dass du es geschafft hast, die letzten 6 Jahre zu leben, ohne mit Ted Lasso, ohne von Ted Lasso begleitet zu werden. Das ist, um mal beim Urschleim anzufangen, ein amerikanischer Football-Trainer. Also wirklich American Football, nicht zu verwechseln mit Soccer. Allerdings landet der in der ersten Staffel plötzlich als Trainer beim fiktiven englischen Fußballverein AFC Richmond, obwohl er von Fußball kaum bis gar keine Ahnung hat, also der kann noch nicht mal abseits und hat aber sein Markenzeichen, ist eigentlich sein Aussehen, ne? Bart, Schnurrbart, und dann hat er diesen Sportvisor, also noch nicht mal so ein richtiges Basecap, sondern nur ein halbes und immer ein gebügeltes Hemd unterm Pullover, eine Khaki-Hose und wirkt eigentlich wie so ein amerikanischer Highschool-Coach, der sich wirklich in die Premier League verirrt hat. hat. Er gewinnt aber, und das ist das Absurde trotzdem, erstmal nicht die Spiele, sondern die Menschen und die Herzen der Zuschauer, denn das ist eigentlich gar keine klassische Fußballserie, sondern eine Serie über Freundschaft, Vertrauen und den Umgang miteinander. Also Kommunikation ist ganz wichtig und Fußball ist eigentlich nur der Rahmen, um das alles zu erzählen.
Trotzdem ist es ja ein Riesenphänomen, also das ist mir schon klar geworden, Anne, auch durch dich natürlich, Ted Lasso. Warum eigentlich? Also warum hat diese Serie so viele Fans und so treue Fans über Jahre hinweg?
Weil das ja eigentlich eine ganz neue Art von Fernsehheld ist, die wir hier präsentiert bekommen, also ist er oder Streamingheld. Also er löst Konflikte nicht mit Härte, sondern indem er zuhört. Er glaubt daran, dass Menschen sich verändern können und dass aus Einzelnen ein Team wird. Und gerade diese Wärme hat viele ZuschauerInnen wirklich berührt. Die erste Staffel, die kam ja wirklich mitten in der Corona-Pandemie raus. Da haben die Liebe und Empathie von Ted Lasso wirklich alle gebraucht, weil sie in der echten Welt gefehlt hat. Und die Macher, die haben nach dem eigentlich sehr runden Finale von Staffel 3 gesagt, wir machen eigentlich nur eine vierte Staffel, wenn wir wirklich was zu erzählen haben. Und Jason Sudeikis, der ihn eben spielt und auch Head-Autor der Serie ist, hat gemeint, genau das haben wir gefunden.
Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Geschichte noch etwas steckt. Also habe ich mich mit unserem Autorenteam zusammengesetzt, um herauszufinden, ob die Begeisterung, die ich gespürt habe, auch bei den anderen da ist. Und sie war da. Trotzdem bleibt immer eine gesunde Portion Selbstzweifel. Man fragt sich, ob man wirklich noch einmal zurückkehren sollte. Erst als wir diese Frage für uns mit Ja beantworten konnten, war klar, jetzt wollen wir die Menschen, die diese Serie mögen, nicht enttäuschen.
Man merkt der neuen Staffel schon an, dass sie es nicht einfach nur weitermachen wollen, sondern tatsächlich eine neue Geschichte zu erzählen haben.
Und die beginnt ja diesmal mit Frauenfußball, der ja richtig boomt gerade. Nutzt die Serie das einfach als aktuelles Thema, als Aufhänger oder steckt da mehr dahinter?
Da steckt wirklich mehr dahinter, weil es eine neue Dimension bekommt. Als Trainer der Frauenmannschaft ist er wieder Außenseiter, muss sich alles neu erarbeiten und die ersten Folgen zeigen sehr, sehr komisch, welchen Stellenwert Frauenfußball überhaupt hat. Das ist schon eine eigene Welt. Ranzige Kabinen, kein Geld, Sponsoren springen ab, alles geht, also alles ist eigentlich wirklich so auf Amateurniveau. Und es sind einfach diese anderen Erfahrungen und eine andere Vorstellung davon, wie auch ein Team funktioniert.
In some of our research we got to meet. Eine Professorin hat uns erklärt, bei Männern heißt es oft springen. Und die Antwort lautet, wie hoch? Frauen fragen häufiger zuerst, warum? Wenn es darauf eine gute Antwort gibt, springen sie genauso. Ted merkt, das ist keine Schwäche, es eröffnet ein Gespräch.
Die Serie stellt jetzt aber nicht einfach Männer- und Frauenfußball gegeneinander, sondern zeigt wirklich, dass unterschiedliche Perspektiven ein Team sogar stärker machen können. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Ted Lasso ist in dieser vierten Staffel plötzlich Feminist.
Anne, also dann dein Fazit. Lohnt sich das Comeback?
Auf jeden Fall. Die Serie bleibt ihrem Ton treu, hat wieder viel Situationskomik, viele Sprüche, die man sich an die Wand schreiben oder auf Bürotassen schreiben könnte. Also der ist ja wirklich Motivationsguru. Gleichzeitig bringt der Frauenfußball aber auch genug neue Impulse mit, damit sich das Ganze nicht wie eine Kopie der ersten drei Staffeln anfühlt.
Aber Fußball ist Leben?
Nein, das Leben ist so viel mehr als Fußball.
Nicht so eingängig, aber wahr.
Ja, da ist einer dieser Mantras von ihm oder auch dieser Erkenntnisse. Und wer ihn schon mag, der wird auch mit dieser vierten Staffel glücklich werden. Wer die Serie noch gar nicht kennt, der sollte wirklich vorne anfangen. Also auch du bei Staffel 1. Weil das Schöne ist einfach, ich beneide dich fast ein bisschen darum, dass du es noch nicht gesehen hast, mit diesen Figuren wirklich zu wachsen und zu sehen, wie die sich über die vier Staffeln verändern. Also an deiner Stelle würde ich dieses Wochenende Ted Lasso 1 bis 3 gucken, nämlich die einzige Krux ist, Apple ist richtig fies. Es ist bisher die erste Folge online dieser neuen vierten Staffel und wir müssen uns bis zum großen Finale, ich glaube bis Ende Oktober, gedulden.
Anne, ich danke dir ganz herzlich. Mich hast du überzeugt, absolut.
Sehr gut.
Ich denke, alle anderen auch. Die vierte Staffel also und auch die ersten drei gibt es bei Apple TV Plus. Und den Haken hast du gerade beschrieben. Jede Woche erscheint eine neue Folge. Schluss ist dann erst Ende Oktober. Anne, dir schönen Dank und schönes Wochenende.
Dir auch, lieber
Kunde. Viel Spaß beim Kindergeburtstag.
Kindergeburtstag.
Das kommt jetzt gerade, genau. Viel Spaß dabei. Nicholas Rogue, der britische Regisseur, hat mit Wenn die Gondeln Trauer tragen einen der denkwürdigsten Thriller aller Zeiten gedreht. Er hat David Bowie und Mick Jagger vor die Kamera gebracht und er gilt als einer der eigenwilligsten Regisseure überhaupt. Wenn man seine Filme wiedersehen will oder überhaupt das Universum entdecken will, dann hat man dazu jetzt eine sehr gute Gelegenheit, nämlich im Berliner Arsenal im Wedding. Da gibt es eine große Retrospektive mit dem schönen Titel Fieberträume, die Filme von Nicholas Rogue. Und damit herzlich willkommen. Hallo, liebe Anke.
Hallo, lieber Knut. ältester Mann.
Du bist ja auch ein großer Fan von ihm und wer ist das eigentlich nicht? Jeder, der nur einen Film gesehen hat, wird ja von ihm auch wirklich erfasst und verwandelt und verzaubert. Und es ist so schön, finde ich, was das Arsenal dazu eben für diese Reto als Zitat vorangestellt hat, nämlich, den Satz muss ich mal sagen, Rocks Filme sind für mich die einzigen Filme der Welt, die auf einen zurollen wie flüssig Magma den Hang eines Vulkans herunter. So gefährlich, so heiß, so faszinierend schön, manchmal so irritierend in ihrer unterschiedlichen Ästhetik, so frei, ebenso verführerisch wie gewalttätig. Anke, so schön kann auch nur einer über Film schreiben, nämlich, von wem stammt das Zitat?
Von Dominik Graf.
Genau, der hat das ganz fantastisch beschrieben, finde ich. Deshalb habe ich es ja so in ganzer Länge zitiert. Anke, wann bist du ihm denn zum ersten Mal begegnet und erinnerst du dich so an deine erste Reaktion auf Nicholas Roeg?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Wenn die Gondeln Trauer tragen war, aber ich weiß, dass es einer der Filme überhaupt ist, die ich am häufigsten gesehen habe. Und wenn ich das mal so banal sagen darf, Knut, der Film schlägt mich bis heute in den Bann. Der kriegt mich immer wieder. Und vielleicht, weil er eben so was Fiebriges hat, weil seine Dramaturgie, und das ist eben typisch für Roeg, so zwischen den Zeiten hin und her springt. Also wir sehen ja zu Beginn, da geht das Ehepaar nach Venedig. Die werden von Judy Christie und Donald Sutherland gespielt. Und sie sieht sich selbst mit zwei älteren Frauen auf einem Boot. Und dahinter ist ein Sarg. Mhm. Und da ist dann schon eine Angst, eine Spannung in dem Film drin. Aber manchmal verschmelzen ja auch die Zeiten. Also man sieht ihn noch in England. Er ist Restaurator und er guckt sich so Dias von einer alten Kirche in Venedig an. Und da sehen wir ein rotes Kapuzenmännchen und dann zerfließt das Rot, das wirkt wie Blut. Er rennt nach draußen und es ist aber zu spät. Seine Tochter liegt in einem roten Kapuzenmantel im Wasser, ist ertrunken und weil er dann einen Job bekommt in Venedig, fahren sie nach Venedig und Trauerarbeit treffen da aufeinander, aber auch das rote Kapuzenmännchen ist immer wieder am helllichten Tag in Venedig zu sehen. Also es irritiert alles bis heute und es hat sehr, sehr viel mit dieser wirklich fiebrigen Montage zu tun.
Aber auch damit finde ich, wie Venedig aufgenommen wird in diesem Film, nicht? Das ist ja auch ein Bestandteil dieser irgendwie auch unheimliche Stadt, Anke. Und wir wollen aber nicht vergessen, es ist ein hinreißender Thriller. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch eine Liebesgeschichte und ich finde, da gibt es eine der schönsten Liebesszenen der Kinogeschichte überhaupt.
Ja, Donald Sutherland hat ja in Interviews immer gesagt, dass es ganz schön schwer war, diese Szene auch zu drehen, weil das ist ja eine sehr intime Szene, aber die ganze Zeit ist die Kamera natürlich zu hören. Also wie kriegt man das hin? Und auch diese Szene ist eben in ihrer Zeit fragmentiert und das passt natürlich auch unheimlich gut zu einer Liebesszene. Also wir sehen das Paar erst, wie es sich eigentlich zurecht macht, um auszugehen und das ist so ein banaler Akt und dazwischen sind dann die Liebesszenen eingeblendet. Also alles löst sich auf, da ist auf einmal die körperliche Nähe, die ich noch nie so bei einem Paar auf der Leinwand gesehen habe. Diese tolle Vertrautheit, die Zärtlichkeit und Leidenschaft und dazwischen drin machen sie sich schon wieder fertig. Und das Tolle an dieser Liebesszene ist, dass die wie so eine Auszeit ist von der Realität und dann aber vor dem Badezimmerspiegel sind sie schon wieder versunken und auch mit ihrer Trauer wieder für sich alleine.
Anke, wie ist The Rock überhaupt auf die Idee gekommen, David Bowie und Mick Jagger zu besetzen? Passen die überhaupt in sein Kino hinein?
Ja, weil beide sind ja Sex- und Pop-Ikonen und genau damit spielt er, deshalb hat er Mick Jagger auch für Performance genommen, weil der ja so eine erotische Ausstrahlung hat, auch sowas Bisexuelles und Mick Jagger performt und spielt damit ja immer auf der Bühne und auch in diesem Film. Und in dem Film spielt er ja auch einen Rockstar und er lebt in einer polygamen Dreierbeziehung und die fluide sexuelle Energie von Jagger nimmt Roeg eben, um die Männlichkeit eines Gangsters so im Kontrast zu stellen. Und auch hier, dieser Film ist wieder psychedelisch, es werden Drogen eingeworfen und dieser Gangster verliert dann die Kontrolle über sich selbst und damit aber auch alle männlichen Zuschreibungen, die wir so kennen. Also es wird so eine große erotische Person. Das hat natürlich was Befreiendes, aber auch was Bedrohliches. Und für den Science-Fiction kann man, glaube ich, schon sagen, der Mann, der vom Himmel fiel, brauchte er ja so ein Bühnen Alien. Deshalb hat er eben David Bowie genommen, weil er gerade diesen Ziggy Stardust, diese Kunstfigur hatte. Und das passt ja auch direkt, wie dieser Alien, der diese Fähigkeiten hat, uns Menschen zu imitieren, dann auch Geschäfte macht, aber auch an uns Menschen verzweifelt. Und wie David Bowie das spielt, da ist diese Überlegenheit eigentlich da, aber auch seine Verletzlichkeit und sein Rausch, den er immer hat, ist Alkohol und unsere flirrenden Fernsehbilder, Knut.
Anke, einige der Filme, die er gemacht hat, sind ja wirklich sehr bekannt, sind total populär, eben Wenn die Gondeln Trauer tragen. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Aber sag uns zum Schluss vielleicht noch, welche anderen Filme sollte man nicht verpassen?
Ja, ich finde es ja immer ganz interessant, dass Rogue ja jahrelang schon Kamera gemacht hat, unter anderem bei Truffaut Fahrenheit 451, so sein Handwerk gelernt hat. Und er hat ja immer so Genresachen genommen, also Thriller, Science Fiction, und die wirklich zu radikalen Autorenfilmen gemacht. Und sein Regiedebüt Walkabout spielt in Australien. Zwei weiße Kinder werden von ihrem Vater ausgesetzt und sie lernen einen etwa gleichaltrigen Aborigine kennen, der auf dem Traumpfad unterwegs ist, der ihnen schon hilft. Aber eine körperliche Annäherung ist hier eigentlich die einzige Annäherung, die möglich ist. Sondern eine andere geht durch die Herkunft nicht. Und auch hier gibt es schon diese Montage. Natur und Zivilisation werden so hart ineinander geschnitten. Und es wird einfach klar, beide Prinzipien stehen sich in Brutalität nichts nach. Also den würde ich empfehlen. Und Nicholas Roeg hat ja auch viel mit seiner Frau Theresa Russell gedreht. Unter anderem den Film Die verflixte Nacht. Hier geht es auch wieder um Pop-Ikonen-Knut. Marilyn Monroe wird eben von Theresa Russell gespielt. Und es gibt Albert Einstein. Die sitzen eine schlaflose Nacht in einem Schlafzimmer. Sie ist hier sehr intelligent, was sie ja auch wirklich war. Aber Rogue war einer der Ersten, der das auch so gezeigt hat. Einstein hat Schuldgefühle wegen der Hiroshima-Bombe. Das wird alles so visuell, aber auch verbal eingeblendet. Und hier hast du wieder auch dieses typische Spiel mit Identitäten und Vorstellungen. Also man könnte vielleicht sagen, dass all die Filme von Rogue so visuell aufregende Spiegelkabinette sind, die dann aber so die Frage stellen, was uns überhaupt ausmacht, wenn unser Ich und die Realität doch nur eine fragile Konstruktion sind. Ja, Knut, vielleicht kannst du mir das sagen, was mich dann ausmacht.
Das kann ich dir nicht sagen, Anke, solange wir uns auch schon kennen. Aber das ist ja das Schöne am Menschen, dass es immer auch Geheimnisse gibt. Auch davon erzählt der Nicholas Roeg. Ich danke dir aber sehr, sehr herzlich für diesen schönen Überblick, für diesen Einblick in das Werk von Nicholas Roeg, das jetzt zu besichtigen ist im Berliner Arsenal im Wedding. Dort also bis Ende August Fieberträume, die Filme von Nicholas Roeg. Tschüss, Anke.
Tschüss, Knut.
Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Es war ohne Frage eine der stärksten Filme in Cannes und er ist auch ausgezeichnet worden in Cannes. Diese deutsch-österreichische Koproduktion. Ein Film, der dann den Preis bekam in der Reihe En son temps regard, eine ganz wichtige Reihe, also als bester Film dort ausgezeichnet wurde, von einer Regisseurin, die wir natürlich bestens kennen und die immer ganz eigenwillige, ganz eigensinnige Filme macht. Das unmögliche Bild, nicht zu vergessen, The Trouble with Being Born, also auch so ein Berlinale-Hit, jetzt also auch in Cannes gefeiert. Österreicherin, lebt aber in Berlin. Ich freue mich ganz besonders, dass sie wieder mal bei uns ist mit Everytime, also ihr neuer Film, Sandra Wollner. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Ja, hallo, hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Und genau, es ist ein Film, der einen wirklich in Mark und Bein trifft. Also der beschäftigt einen auch. Der lässt einen absolut nicht mehr los. Und das liegt natürlich zum einen an deiner ganz wunderbaren Erzählweise, aber natürlich auch an deiner Hauptdarstellerin, die wir erkennen als eine der besten österreichischen Schauspielerinnen, die sich auch immer sehr besondere Filme aussucht. Also man weiß schon, wenn sie mitspielt, das kann so kein Durchschnitt sein. Und das ist auch ein schönes Markenzeichen, so auch hier. Birgit Minichmayr erstmal wieder bei uns, freue mich sehr. Hallo,
herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung.
Und es ist ja ein Film, der beginnt so im sommerlichen Berlin. Ich finde, er passt irgendwie auch in diese Zeit. Einerseits die Hitze, die uns ja auch irgendwie wahnsinnig macht, öffnet vielleicht für andere Erfahrungen. Und dann kommt ein ungeheurer Schock. Und ich würde mir fast wünschen, Sandra, dass die Menschen in den Film so ahnungslos hineingehen wie ich damals. Das geht nur nicht. Wir müssen den Film ja irgendwie auch beschreiben. Deshalb würde ich dir diese undankbare Aufgabe jetzt überlassen, zu sagen, was der Ausgangspunkt deines Films ist. Denn man muss es ja schon irgendwie wissen, um über diesen Film reden zu können.
Ich denke, ja, leider müssen wir das wohl.
Ja.
Also es geht um eine Mutter, Ella, die ihre älteste Tochter verliert. wegen eines tragischen Unfalls. Die hat sich quasi in der Nacht rausgeschlichen am Tag, bevor sie noch in den Urlaub fahren wollten. Und hat etwas gemacht, was wir vielleicht kennen, war Party machen und ist quasi früh morgens auf ein Dach gestiegen. Und das, was wir nun in den nächsten, in diesem Film betrachten, ist sozusagen die Mutter, die zurückbleibt mit ihrer jüngeren Tochter und dem Freund der verstorbenen Tochter, dem alle die Schuld geben. Und was uns da interessiert, ist sozusagen das Unausgesprochene, dass alle versuchen, das Richtige zu tun, und das Unausgesprochene, was unter diesem Film liegt, hat mich interessiert.
Es bleibt ja vieles auch in der Schwebe, reden wir gleich drüber. Vieles ist ja offen, auch so offene Fragen. Übrigens auch der Hergang. Also das bleibt ja im Prinzip, man könnte das gar nicht so ganz genau sagen, was ist da wirklich passiert. Natürlich will die Mutter das wissen irgendwann mal, aber das so in der Schwebe zu lassen, ist ja auch ein Erzählprinzip, auch von dir, in vielen Punkten.
Auf jeden Fall. Also wir sehen zwar konkret doch, wie es passiert, was passiert, aber nicht wie es passiert. Und das war schon wichtig, auch aus der Perspektive der Mutter heraus sozusagen, weil sie ja auch quasi nicht zurückreisen kann an diesem Moment. Und dieser erste Moment ist sowieso ein wichtiger Moment für den Film, sage ich mal.
Der hält einfach auch nach, die ganze Zeit über, auch in deinem Spiel natürlich. Und du spielst hier sehr feinfühlig, sehr genau, finde ich. Ist eine Studie der Trauer für mich, ganz absolut in jeder Phase auch von Trauerarbeit, aber ich wüsste eben gar von dir, wie du dir das hergenommen hast. Denn es ist ja immer, das ist vielleicht die besondere Stärke des Films, eingebettet in den Alltag. Sie hatte noch eine Tochter, sie hat eine Verantwortung. Also ich sag's mal so, Birgit, sie kann sich der Trauer nicht absolut hingeben. So habe ich es gesehen.
Ja, also dazu muss ich sagen, dass Sandra die Erzählung beginnt der trauernden Mutter oder das ein Jahr, ungefähr ein Jahr danach, nach diesem schrecklichen Unfall. Also es gibt diese akute Bericht vom Tod der Tochter, das wird alles ausgeblendet. Das heißt, sie sind schon eine kleine Strecke oder ein Jahr haben sie schon versucht zu verbringen mit dieser Trauer. Und auch mit und da ist man bestimmt an einem anderen Punkt als ganz am Anfang. Ja. Es ist sozusagen integrierter, sofern das überhaupt sich integrieren lässt, so ein Schicksalsschlag.
Aber es kommt eben auch durch dieses Verantwortungsnetz, in dem wir dann auch sind. Nicht unser Leben hört ja nicht automatisch auf, wenn sowas Furchtbares passiert, sondern wir müssen ja weiter funktionieren. Ich würde hier direkt dieses technische Wort nehmen, Sandra, weil das ist auch genau das, was Birgit spielt. Funktionieren. Vielleicht Dinge auch gar nicht zulassen wollen.
Ja, genau. Also dieser Pragmatismus, das, wie Birgit gerade meinte. Es gab ganz frühe Versionen, in denen ich versucht habe, direkt nach diesem Unfalltod einzusteigen, aber es schien mir nicht darstellbar. Und mir schien es für diesen Film erst richtig eben, als wir zu einer Zeit einsteigen, als Ella, ich bin mir sicher, die lag auf der Couch, ich bin mir sicher, es gab eine Zeit, in der gar nichts ging und in der sie Hilfe brauchte, einfach unter dem größtmöglichen Verlust, den sie erlebt hat. Aber ich war dann erst davon überzeugt, als ich wusste, es gab den Tag, an dem sie aufgestanden ist und an dem alles weitergehen musste für ihre jüngere Tochter. Und im Endeffekt sehen wir sie dann dabei, was sie auch vor dem Tod macht. Sie organisiert das Leben, wie das Elternteile ja so oft machen. Ganz gewöhnlich telefoniert man, während man an verschiedensten Orten sich befindet, um alles in die Reihe zu kriegen.
Birgit, ich denke, auch jeder, der uns jetzt zuhört, wird mir recht geben. Es ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Meine Oma, die war eine ganz kluge, einfache Frau, eine Berlinerin, hat 4 Kinder gehabt, hat einen Mann verloren, hat immer gesagt, einen Mann kann man ersetzen. Und ich weiß, die wusste, wovon sie spricht, ein Kind nicht. Es ist nicht mehr zu ersetzen, ein solcher Verlust. Das zu spielen, das ist natürlich auch eine Belastung, denke ich mir. Also ich verdränge sowas auch eigentlich lieber, wenn ich auch sowas höre. Ich will das nicht zulassen in meinem Leben. Du hast es jetzt für einen langen Prozess des Drehens, des Spielens für dich zugelassen.
Also da gibt es natürlich die Erzählung, die Sandra hat mit dem Drehbuch, und dann gab es natürlich die Darstellung und wie macht man das oder wie emotional geht man das an. Und da gab es schon auch zwischen mir und Sandra immer auch die Verabredung, dass man manche Szenen emotionaler spielt, damit auch Sandra im Schnitt entscheiden kann, wo der Schwerpunkt gesetzt wird, weil das nochmal eine andere Komposition dann einfach da. Das ist einfach so, da wird der Film komponiert und da entsteht der Film wirklich. Und ich mochte das auch, dass so eine Range dazu geben an Möglichkeiten, wo sie das setzen kann. Und gleichzeitig haben mir zwei Bücher unglaublich geholfen, die zwei Autorinnen, die selber den Verlust von zwei Kindern erlebt haben und über diese Bücher versuchen, damit irgendwie fertig zu werden und das und über, ja, und einfach ganz beschreiben, wie mal besser, mal schlechter es gelingt, damit klarzukommen oder das zu bewältigen, was sich nicht bewältigen lässt. Und dann gab es dadurch so eine Art von radioaktiver Verstrahlung, die mir sehr geholfen hat, und ich musste mein Privatleben nicht angreifen, weil das ja auch außerhalb meiner Vorstellung liegt. Und mir haben diese Erfahrungen dieser Frauen so gut getan, und es war mir auch wichtig, dass es Frauen waren, die eben den Verlust erzählen. Und das habe ich halt ganz viel gelesen, und dann habe ich wieder von vorne angefangen. Und das und dann natürlich auch Erzählungen, auch wie wütend oder wie man sich auch abgrenzen muss oder ausblendet, um das überhaupt zu schaffen, und da auch vielleicht auch kalt oder empathielos oder pragmatisch wirkt und das auch abstoßt. Erstens finde ich, hat Trauer so viele Gesichter. Es gibt kein Rezept, wie einer reagieren kann. Und das ist dann Trauer, die richtige Trauer. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ich kenne auch von einer Freundin, deren Bruder ist gestorben. Da haben die Eltern nie geweint und auch nie darüber gesprochen. Also die haben das so versucht wegzuhalten. Das kann jeder Therapeut dann beurteilen. Ich kann es, ich glaube, es ist wirklich jeder, ich kann das nicht beurteilen, wie jemand zu reagieren hat. Aber ich habe Sandra und ich mit diesem Buch eine Interpretation eben gemacht von Trauer. Und das, ich mochte das, dass das nicht so eine übliche Range an Schreien, Weinen, Tränen zu spielen gab, die so die ganze Zeit, sondern dass es ganz viel mehr nach innen gezogen wurde, eben durch dieses Außen praktizieren müssen oder weitermachen müssen.
Also es hat so eine Strenge, finde ich oft, so eine Ernsthaftigkeit. Ihre Trauer zeigt sich, finde ich, sehr oft so im Miteinander oder gegenüber von anderen Menschen, wenn sie dann so sehr genau hinsieht und sehr genau auch fragt. Also es ist ein ganz eigenartiger Eindruck, der da entsteht, Trauer so zu vermitteln, wie sie Welt wahrnimmt. Und wie das in dem Film sich spiegelt, das bereden wir gleich. Every Time ist der neue Film von Sandra Wollner, in der Hauptrolle Birgit Minichmeier. Und wir haben schon einiges beschrieben von der Trauerarbeit. Ich würde jetzt mal ganz praktisch nochmal fragen wollen, Sandra, wenn es immer so Varianten gab im Spiel, hast du dich dann eher für die emotionalere entschieden oder eher für die vielleicht ruhige, manchmal würde ich sogar sagen, fast beiläufige. Du spielst manchmal so mit so einer Beiläufigkeit, das läuft eben mit, das ist Teil des Lebens.
Ja, natürlich, wie Birgit meinte, haben wir das sozusagen auch im Schnitt dann noch komponiert. Ich glaube, ich habe eigentlich im Buch immer nach der Beiläufigkeit gesucht und war dann froh, dass wir am Set gemeinsam an manchen Stellen nochmal beschlossen haben, wo quasi eine andere Emotion hineinkommt. Und ich war eher überrascht darüber, dass wir haben tatsächlich eher Dinge verstärkt in dem Moment. Das ist ja, also das liegt auch daran, dass Birgit einfach ein wahnsinniges Gespür und Talent dafür hat, mit wenn es sein muss sozusagen, ansonsten bist du eine Meisterin des Wortes, aber wenn es sein muss, mit wahnsinnig wenig ganz viel zu vermitteln. Und tatsächlich war das eine so große, also da war einfach jeder Take gut. Es gab selten etwas, wo ich dachte, ich wünschte mich jetzt zurück oder hätte das oder das gemacht. Und insofern war es schon toll, dann diese Range in den speziellen Szenen vor allem zu haben, um das zu verstärken, sage ich.
Jetzt hat der Film ja auch eine richtige Geschichte. Wir haben jetzt immer einen Zustand beschrieben. Es passiert dann noch etwas. Es war eine Reise geplant ursprünglich, nicht? Und diese Reise macht sie ja auch nach Teneriffa. Und es ist auch so eine karge, felsige Vulkanlandschaft. Also ich finde auch ein schönes Spiegelbild, finde ich. Aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, warum tut sie das? Sie fährt mit der jüngeren Tochter und mit diesem jungen Mann, von dem sie ja nicht genau weiß, wie weit ist er vielleicht sogar schuldig? Was ist da passiert? Also warum nimmt sie diese ungeheure Belastung auf sich, die ja eigentlich das Zentrum des Films ist? Diese Reise ist ja dann wirklich eine Reise von den dreien, eine existenzielle Erfahrung. Warum tut sie sich das an?
Ja, es kommt ja nicht, die Reise ist ja geplant und kommt nicht dazu durch diesen Unfalltod. Und sie wiederholt quasi diese Reise. Und das kommt, taucht oft auf, warum sie so fähig ist, diesen Freund so integral zu behandeln. Erstens ist die Schuldfrage nicht so geklärt. Also hat sie jetzt, glaube ich, nicht vom geschubst. Und zweitens, auch alles andere würde sie nicht mehr lebendig machen. Ich finde das ehrlich gesagt fast so fast wie so eine Urkraft, was ich so liebe an dieser Figur, dass die so dann wie so ein Wissen hat, dass das nichts wieder gut macht. Und da so eine unglaubliche Großzügigkeit hat, die mich extrem berührt hat an dieser Figur.
So eine Großzügigkeit, aber vielleicht auch der Versuch, durch das Anknüpfen an diesen jungen Mann, der ja der Tochter mal sehr nah war, also der ist ja sozusagen vielleicht sogar eine Brücke, eine Verbindung zu dieser jungen Frau, die sie verloren hat, dachte ich mir manchmal. Also je näher sie ihm kommt, desto näher kommt sie vielleicht auch der Tochter wieder?
Ja, das denke ich auch. Also letztlich ist es ja auch sozusagen, geht es in diesem Film auch um ein Heraufbeschwören von Geistern oder Erinnerung ist in dem Kosmos wahrscheinlich das Gleiche. Letzten Endes ist es so, dass sozusagen sie natürlich durch Lux, aber auch die jüngere Schwester Melly, kann auch durch Lux etwas über ihre Schwester erfahren, was ihr so nicht bekannt war. Sie lernt eigentlich eine andere Seite von ihr kennen. Und auch Ella eben, ich finde auch, dass sie wahnsinnig großzügig ist und sie versucht aber letztlich auch das Richtige zu tun. Denn ich glaube, dass sie in diesem Widerspruch lebt. Ich glaube, das ist ein Widerspruch, den wir aus unserem aller Leben doch kennen, dass teilweise mehrere Wahrheiten gleichzeitig stimmen und wir uns in diesem Widerspruch aufhalten müssen und das aushalten müssen. Und letzten Endes ist es das, was sie tut, weil, wie Birgit schon gesagt hat, nichts, was sie tun würde, kann es rückgängig machen. Nicht in der Realität. Im Kino hingegen.
Und das bringt mich nochmal zum wichtigen Punkt, ohne jetzt was zu spoilern, aber das ist ja kein geradliniges Erzählen. Der Fokus ändert sich immer mal wieder. Wir sehen dann die eine Figur, die mehr in den Mittelpunkt rückt, die kleine Tochter zum Beispiel, oder die andere. Es gibt, das könnte man es fast nennen, auch surreale Wendungen. Also es ist nicht die pure Wirklichkeit, die wir sehen. Am Anfang schon, aber es, und das fasziniert mich übrigens sehr, auf dieser Insel manches möglich, das vielleicht in Berlin so nicht möglich wäre. So wurde ich zwar ganz vage halten, aber schon nochmal fragen nach diesem Erzählstil, der eben die Wirklichkeit auch hinterfragt und vielleicht verwandelt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was darunter liegt, ist ja letzten Endes etwas Unausgesprochenes. Ich glaube, wir sehen 90 Minuten lang eine relativ geerdete Welt in Berlin und sehen kleine Zärtlichkeiten zwischen diesen Menschen und sehen das Fehlen oder die Lücke, die diese Person hinterlassen hat, die uns fehlt, in kleinen alltäglichen Szenen. Es gibt aber kleine Hinweise darauf, dass sozusagen unter diesem Film etwas flirrt, etwas wabert, was sich erst ganz am Ende eben auflösen wird. Und das wiederum hat schon damit zu tun mit dieser Frage nach Erinnerung, nach wir rufen uns Verstorbene ins Gedächtnis und tun das manchmal passiv, manchmal proaktiv. Und ich glaube, eine dieser größten Fragen für diesen Film für mich war, kann es sein, dass wir uns so stark erinnern, dass eine Erinnerung ein Eigenleben bekommen kann? Und wenn ja, inwiefern würde das unsere Welt in eine andere katapultieren?
Und eben verwandeln. Es ist auch was ganz Magisches, was passiert. Birgit, noch eine letzte Frage, sehr persönlich an dich. Du hast wirklich so viele schöne, interessante Filme schon gemacht und auch wichtige Filme, die auch bleiben werden. Mit Sandra hast du ja zum ersten Mal gearbeitet.
Ja,
und ich wüsste gern, wie die Erfahrung für dich war und wo das jetzt auch für dich steht, dieses Werk, in diesem Gesamtwerk.
Also ich soll jetzt auch so Kino, was musst du denn immer so Kino- oder Filmrollen vergeben? Muss ich jetzt auch Filmrollen vergeben?
Nein, sollst du deine Erfahrung schildern. By the way, der Film hat 5 Filmrollen bekommen am Donnerstag, aber das ist nur am Rande höchste Punktzahl. Aber jetzt willst du deine Erfahrung.
Also die Begegnung mit Sandra war für mich so ein innerlich lang gehegter Wunsch, weil ich seit ihrem ersten Film ein unglaublicher Fan bin und ich mich extrem gefreut habe, dieses sehr außergewöhnliche Buch geschickt bekommen zu haben. Und dann war es neben einem anderen Film mit für mich die wichtigste Begegnung, die ich so für mich hatte. Gott, das ist so, das engagiert mich nie mehr wieder.
Oder gerade könnte ich mir vorstellen.
Ich spuck mir selber gerade in die Suppe. Nein, überhaupt nicht. Tue ich gar nicht. Nein, das ist alles. Aber das, ich finde, dass das Ende geht ja in etwas sehr Surreales, Magisches. Und ich fand das Arbeit mit Sandra so ähnlich magisch, weil sie eine unglaubliche Atmosphäre kreiert mit dieser Besetzung, die so zusammen auch mit der Kamera, die sehr außergewöhnlich ist, man vergisst vergisst einfach das Spielen. Also es gibt immer wieder so ein Aufbrezeln von der Szene, die man so innerlich hat, wenn man so zum Take geht. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Und das war so, wir haben auch nie so viel gesprochen darüber oder so ernsthaft diskutiert, was könnte das sein. Aber es war die Atmosphäre, es war so wie, Sandra hat die Musik gemacht und es war klar, dass man nur so tanzen kann, um es so zu beschreiben.
Wie schön und hast du das gesagt. Ja. Ein schönes Bild am Schluss nochmal. Sandra, wir lassen das jetzt mal so stehen. Du hast das mit Freude gehört. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch. Sandra Wollner war da, Regisseurin und Autorin und die Hauptdarstellerin Birgit Minichmeier des Films Every Time, der ja wirklich so etwas eröffnet wie einen ganz großen Spielraum für uns selbst. Das ist ein sehr offenes Kunstwerk. Also ein Spielraum, auch eine Projektionsfläche für unsere eigenen Fantasien, auch unsere eigenen ureigenen Ängste, auch die Urängste. All das wird in diesem Film beschworen, der jetzt im Kino zu sehen ist. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke.
Jetzt darf ich Sie ganz herzlich hier begrüßen bei Radio 1, ja auch Stammgast, kann man schon sagen, immer wieder gern gehört zu verschiedenen Themen. Du bist ja auch eine erfahrene Journalistin, aber eben auch die Leiterin der Sammlung Fernsehen in der Deutschen Kinemathek. Wird gern mal unterschlagen, nicht? Also es ist das Museum für Film und Fernsehen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch bei dieser großen, sehr schönen und sehr lebendigen Ausstellung spielt das Fernsehen eine Rolle, aber durch diesen Titel Inventing Queer Cinema fällt das etwas so runter. War für dich natürlich erstmal auch wichtig, darauf hinzuweisen, das tust du jetzt hier auch. Gibt es denn überhaupt so eine intensive, queere Geschichte des Fernsehens? Weil wenn wir ans frühe queere Cinema denken, denken wir auch an Underground, denken wir an Subversive. Fernsehen ist dafür nicht immer unbedingt der Ort.
Nee, Fernsehen ist also jedenfalls in Deutschland das öffentlich-rechtliche Fernsehen. War jetzt nicht gerade subversiv. Aber ich würde schon sagen, es gab so eine subversive Idee auch. Es gab natürlich auch schwule Redakteure und lesbische Redakteurinnen, die sich die bestimmte Künstlerin dann auch gefördert haben. Und wenn ich jetzt mal ganz biografisch sein darf, ich bin so ein Jahrgang, dass ich eben noch mit dem WDR-Fernsehen groß geworden bin. Und ich bin lesbisch, also meine ersten Filme, die ich gesehen habe, habe ich tatsächlich am Stadtrand im Fernsehen gesehen. Gabi Kubach, die dann irgendwie das Ende der Beherrschung macht mit Gilla von Waltershausen und Pola Kinski. Eine lesbische Geschichte, da bin ich quasi in den Fernseher gekrochen. Und deswegen haben mein Kollege Tom Winter und ich, Tom ist schwul, ich bin lesbisch, wir sind irgendwie unterschiedliche Jahrgänge, wir haben uns sofort gefreut, dass es jetzt dieses Thema gibt und dass die Queerness Thema für unseren Laden ist und haben dann gesagt, was sind eigentlich die Sachen, die uns als erstes aggregiert haben? Und da haben wir schon festgestellt, dass es früh angefangen hat.
Also es gibt eine ganze Reihe wichtiger Produktionen, die eben auch Fernsehproduktionen sind. Da denkt man nicht sofort dran eben, das tun genau. Wir meistens nicht, aber das ist schon interessant, dass das Fernsehen dann doch ziemlich bald begriffen hat, hier gibt es ein wichtiges Thema, wir müssen da einsteigen und vielleicht sogar ein bisschen mehr Mut hatte als heute manchmal.
Genau, also wir müssen jetzt auf den Titel von Rosas Film kommen, der so sperrig ist. Genau. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das war eigentlich eine WDR-Auftragsproduktion. Das weiß natürlich heute praktisch niemand mehr, weil der Film im Kino dann auch Karriere gemacht hat. Der ist 1971 auf der Berlinale hatte er Premiere, hat sofort sehr viele Kontroversen ausgelöst, ist durch viele Kinos gegangen und hat, das muss man wirklich sagen und sich dabei verneigen, die aktuelle Schwulen- und Lesbenbewegung dann auch mit begründet. Das sind dann viele Screenings, die immer mit Diskussionen sein mussten, veranstaltet worden, überall in Westdeutschland und dann hat es bumm gemacht. Und dann hat der WDR gesagt, oh, das ist ja eigentlich unser Film, jetzt strahlen wir den mal in der Nacht aus. Mhm. Ja, das, so ist Fernsehen halt. Mhm. Aber es gab auch eine Publikumsdiskussion anschließend, die hochinteressant ist und die wir zum Beispiel in unserem Fernsehpanel dann auch zeigen. Und wir haben eine Kompilation gemacht aus diesem Film, nicht der Homosexuelle, und aus dieser Publikumsdiskussion. Und ältere Semester werden sich dann auch noch vielleicht daran erinnern, Rosa von Braunheim ist dann noch in den 90er Jahren während der AIDS-Krise aufgetreten in Explosiv, der heiße Stuhl. Und auch dieses Fernsehevent ist darin verarbeitet. Also insofern haben wir schon bei diesem Urknall, der das Kino ausgelöst hat, ist schon das Fernsehen so ein bisschen mit drin.
Also finde ich ganz wichtig natürlich, dass du auch an Rosa von Braunheim erinnerst, also der gestorben ist, der Pionier ist natürlich des queeren Kinos und dass er aber eben auch ein Fernsehpionier ist, das ist so wichtig, dass ihr darauf hinweist, weil das hat man so im Kopf nicht. Es gibt ja direkt so das rosa Band bei euch.
Ja, genau. Das doch mal. Das sind sechs Monitore, die so übereinander sind und die wir miteinander bespielen. Immer irgendwie eins dieser Monitore läuft, andere Bilder stehen dann und wir nennen das Band, weil es dann auch ein bisschen wie so ein Filmband aussieht, ne? Diese sechs Monitore übereinander. Aber ich bespiele es halt mit Fernsehen und mir geht es halt vor allem um diese Inhalte und um diesen Zusammenhang zu sehen, dass eigentlich Film und Fernsehen, wie auch unser Museumstitel ist, eigentlich immer zusammengehören. Fernsehen wird immer so gesehen als nur der Geldgeber, aber das stimmt bei Rosa gar nicht. Viele Filme hat Rosa von Braunheim wirklich auch für den RBB gemacht und hatte da tolle Redakteure, die ihn unterstützt haben. Und das ist auch ein bisschen Teil unserer Geschichte zu sagen, es sind dann doch meistens queere Menschen gewesen, die in den Institutionen gesagt haben, wir wollen queere Künstlerinnen unterstützen.
Also absolut schön, dass an ihn erinnert wird in dieser Ausstellung und dass man daran erinnert, was er geleistet hat, was für ein Durchbruch das war. Wie würdest du das übrigens heute sagen? Also ich finde das interessant heutzutage und ich finde das sehr gut, da tauchen ja queere Personen auch mit einer schönen Selbstverständlichkeit in der Krimiserie auf oder im Tatort oder im Polizeiruf. Es müssen gar nicht dann die Hauptfiguren unbedingt sein. Also da ist schon vielleicht manchmal ein wichtiger Schritt gegangen worden. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, es hatte manchmal auch so ein bisschen was Dienstfertiges. Also jetzt haben wir so eine Figur natürlich hier mit drin, weil wir eben auch perfekt sein wollen.
Ja, ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Frau, als ich noch Journalistin war, über diese Frage, als das in den Soap so anfing. Und dann sagte sie, wissen Sie was, Bi ist einfach noch viel praktischer. Also man muss das mal sehen, in dem Moment, wo wir aus diesem Exzeptionellen herausgetreten sind, ja, die Konsequenz von Prochnow oder so, wo es auch immer um tragische Themen ging. Wenn man halt dann einfach sagt, na, wir können auch eine lesbische Anwältin haben, dann ist das einerseits total gut, aber auf der anderen Seite wird man dann auch dramaturgisches Material. Also wir sind auch ein bisschen auch dann ertrunken in diesem ganzen Material bei der Recherche und mussten uns dann wiederum auch zügeln und haben gesagt, wir haben ja diese vielen Jahrzehnte von 1970 bis heute und wir haben Unterhaltung, das ganze Reality-Fernsehen ist ja voll von Menschen, die sich darstellen und da sind natürlich auch queere Personen darunter und wir wollten auf jeden Fall den Talk-Bereich thematisieren und dann haben wir gesagt, so, wir nehmen von jeder Sorte eins. Mhm. Ja. Aber man kann das alles und auch viel alles, was wir recherchiert haben, auch jederzeit im Museum sehen. Wir haben da so eine Box, da kann man sich das alles anschauen.
Ja, über die würde ich gerne noch reden, also diese TV-Station, so könnte man es ja nennen. Man ist dann auch ein bisschen abgeschottet, man kann sich dann in Ruhe hinsetzen. Und was ist das dann für ein Angebot? Das nutzt mir ja nicht viel, wenn ich mich jetzt so durchzappe, denke ich mir mal, durch die verschiedenen Ausschnitte und Möglichkeiten der Fernsehgeschichte, sondern ihr seid ja dafür auch da, Dinge einzuordnen und zu erklären.
Wir kuratieren.
Ja, ihr kuratiert.
Ja, genau. Wir kuratieren. Aber nein, es ist so, Fernsehen ist natürlich auch etwas, wo man so ein bisschen rumlümmeln müsste. Ich finde das ganz gut. Das ist so eine Box, wo man auch ein bisschen gemütlicher sitzt. Und wir haben eigentlich für jede Geschwindigkeit was. Wir haben eine Kompilation, in der man einfach mal so ein bisschen durchzeppen kann, dass man sich einen Überblick verschafft. Dann haben wir diese vier Themenwelten, die ich gerade genannt habe. Für jede Themenwelt gibt es wieder eine Kompilation. Kannst du einfach innerhalb von 10 Minuten dir so die wichtigsten Sachen kurz angucken. Und wenn du dann irgendwo hängen bleibst, zum Beispiel bei Je später der Abend von 1976 mit der ersten Transfrau. Das war das erste Mal, dass ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass man sein Geschlecht wechseln kann. Das war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 1976. Und dann vielleicht denkt man sich, ach, die Sendung gucke ich mir mal ganz an. Und dann lehnst du dich ein bisschen zurück, klickst da drauf wie im Internet und kannst dir die ganze Sendung angucken. Insofern ist das Angebot, mit dem ich jetzt hier komme und für das ich werbe, sich das auch nochmal anzuschauen, ist schon sehr intensiv. Also wir haben wirklich stundenlang und gleichzeitig haben wir es aber auch so aufbereitet, dass man in 10 Minuten sich einen Überblick verschaffen kann.
Dann vielleicht nochmal wiederkommt. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, finde ich, darauf nochmal hinzuweisen. Es ist doch eine Pionierarbeit, die ihr da geleistet habt in dem Sinne, denn ich glaube, so eine Überblickserfahrung gibt es da noch nicht oder so eine Möglichkeit, sich da mal über alles zu informieren. Das ist schon vielleicht ein Anfang auch.
Ja, also es ist so, ich glaube, dass viele auch Journalistinnen sammeln, ja, oder haben lange gesammelt, auch eben man hat so seinen Kanon auch für das queere Kino und so. Und beim Fernsehen ist es halt dann irgendwann so viel geworden, dass zum Beispiel ich auch aufgehört habe zu sammeln. Ja. Also ich glaube, ich habe bei Angelina Macarone habe ich dann aufgehört, bei Mausi kommt raus, habe ich gesagt, so, jetzt ist die Sache durch. Und dann dafür ist natürlich das Museum da, dass wir dann halt wieder sagen zu diesem Anlass, jetzt wollen wir es nochmal so richtig in der Tiefe des Raums ergründen. Und das hat auch viel Spaß gemacht und hat viele Entdeckungen für mich auch gebracht. Manche Sachen erinnert man auch anders. Ja, hat man selber damals mal gesehen und schaut es sich nochmal an und sagt, ach guck mal, habe ich jetzt damals ganz anders in Erinnerung gehabt. Also das finde ich das Tolle auch in der Museumsarbeit.
Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 13. September in Bending Queer Cinema im E-Werk. Bei uns zu Gast war die Leiterin der Fernsehabteilung in der Deutschen Kinemathek, Claudia Wick. Erstmal dir ganz herzlichen Dank und danke auch für diese Einladung, dass wir nochmal hinweisen konnten darauf, dass es irgendwie auch Fernsehen gibt in dieser Ausstellung. Und du hast ja auch noch ein ganz besonderes Highlight, auf das man sich sehr freuen kann.
Ja, genau. Am 24.08. um 19 Uhr habe ich nämlich Axel Ranisch zu Gast, der ja auch ein ganz toller queerer Regisseur ist, im Rahmen des Fernsehsalons. Das ist so eine Reihe, die ich mache, wo ich mit Leuten rede. Und das ist öffentlich, man kann da hinkommen. Wir wünschen uns nur, dass man ein Freiticket sich bucht auf der Webseite, damit wir so ein bisschen wissen, wie wir stuhlen sollen. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass Axel Zeit hat und das wird bestimmt ganz schön, weil wir mitten in dieser Ausstellung sitzen.
Was für eine schöne Einladung. Auch das noch am Schluss, Claudia. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Radio 1. Nur für Erwachsene.